Ja, ich ziehe gleich einen blutgetränkten Tampon aus mir heraus und stoppe den Blutfluss, indem ich mir einen neuen in die Vagina schiebe. Deal with it.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema
Menstruation. Hallo beim Diverse Kinderbücher Podcast. Heute geht's um Kinder- und Jugendbücher zum Thema Menstruation. Warum sind die so wichtig? Warum widme ich diesem Thema eine eigene Episode? Die Erdbeerwoche, das ist ein österreichisches Menstruations-Startup, hat herausgefunden, 17% der Mädchen und 34% der Jungen wissen überhaupt nicht, was der Begriff Menstruation überhaupt bedeutet. 60% der Mädchen haben eine negative Einstellung zu ihrer Menstruation und 70% der Jungen finden das Thema unwichtig und peinlich. 35% der Buben glauben außerdem, die Menstruation dient der Verhütung. Es ist ganz klar, das Thema muss unbedingt aus der Tabuzone rausgeholt werden. Es gibt keinen Grund, dass es im Jahr 2022 dort noch feststeckt. Hey, menstruieren ist komplett normal. Die Hälfte der Weltbevölkerung blutet jeden Monat mehr oder weniger regelmäßig aus der Vulva. Get over it. Das Thema betrifft ja eigentlich nicht nur Jugendliche. Ich möchte an dieser Stelle an den Internetaufreger rund um die Pinky Gloves aus der Höhle des Löwen erinnern, wo man gesehen hat, was für absurde Vorstellungen manche Menschen von der Menstruation haben. Das waren zwei so Dudes und die haben entwickelt pinke Wegwerf-Gummihandschuhe, die man dazu verwenden soll, um Menstruationsprodukte zu wechseln und sich dabei nicht dreckig zu machen. Whatever. Wenn menstruierende Personen etwas brauchen, dann sind das sicher nicht pinke Handschuhe. Periode ist auch politisch. Mir würden da so Sachen einfallen wie die Period Tax. Die gibt es halt seit kurzem in Österreich und in Deutschland. Also die Period Tax wurde kürzlich gesenkt. Bis vor 2 Jahren war nämlich ein Opernbesuch niedriger besteuert als Menstruationsprodukte. Die waren einfach super hoch besteuert. What the fuck? Das ist meiner Meinung nach nur der erste Schritt. Ein weiterer Schritt wäre generell eine Gratis-Ausgabe von Menstruationsprodukten. Schottland hat das vor kurzem als erstes Land der Welt gemacht und mit dem Gesetz verpflichtet sich das Land zur kostenlosen Bereitstellung von Periodenprodukten in öffentlichen Gebäuden. Aber jetzt zurück zu den Kinderbüchern. Gute, zeitgemäße Aufklärungsbücher sind grundsätzlich okay, aber ich finde es super und wichtig, wenn das Thema abseits von Sex, Verhütung und schwanger werden können und so weiter behandelt wird. Natürlich hängt das zusammen, aber schließlich geht es doch erst einmal nur darum, dass man halt monatlich blutet und die anderen Themen sind noch so fern und unvorstellbar. Was Aufklärung diesbezüglich betrifft, kann man sich, glaube ich, das ist ein Wild Guess, in der Hinsicht nicht auf die Schule verlassen. Ich denke, dass die meisten Lehrerinnen das Thema auch nicht richtig gern durchmachen und teilweise einfach schlicht zu wenig wissen. Mein Beitrag zur Enttabuisierung von Menstruation ist es eben, Bücher zu empfehlen, aber ich habe noch einen leicht umsetzbaren Praxistipp parat. Ich finde die Idee von so einer Menstruationsbox toll. Das ist egal, ob man die daheim jetzt anwendet oder in einem institutionalisierten pädagogischen Kontext. Die Menstruationsbox wird präsentiert im Idealfall, bevor sich die erste Periode ankündigt. Und da drinnen sollen sein Menstruationsprodukte zum Anschauen, durchprobieren. Zum einen welche, die man leicht kaufen kann in der Drogerie. Aber es gibt auch Produkte, die nicht so easy im Handel vor Ort verfügbar sind. Wobei sich das mittlerweile schon sehr geändert hat. Ich benutze selber seit Jahren keine herkömmlichen Menstruationsprodukte mehr und war mega geflasht, was es im Drogeriemarkt mittlerweile alles gibt. Es gibt dort Cups, Baumwollbinden, Menstruationsunterhosen und so weiter. In der Box sollte auch sein ein Handspiegel, obviously. Vielleicht auch noch so QR-Codes für Apps oder ausgedruckte Menstruationskalender zum Ausfüllen und Broschüren zum Thema und natürlich auch Bücher. Und dazu komme ich jetzt. Ich stelle in dieser Episode Sachbücher und Belletristik zum Thema vor. Eine Gemeinsamkeit, die ich entdeckt habe, dass alle Autorinnen, die diese Bücher geschrieben haben, eigentlich die Bücher für ihr eigenes vergangenes Ich geschrieben haben, weil genau sie solche Bücher sich damals gewünscht hätten und die gab es nicht. Und dann haben sie die eben selber gemacht. Das erste Sachbuch, das dazu erschienen ist, das war so ein bisschen ein Eisbrecher, habe ich das Gefühl. Und zwar heißt das Buch Rot ist doch schön und ist geschrieben von der Lucia Sammolo. Sie beschreibt und illustriert tagebuchartig Sequenzen aus ihrem Leben. Die erste Folge Blutete Unterhose hatte sie auf dem Klo am 80. Geburtstag ihrer Stiefoma und war daraufhin ziemlich besorgt. Oder als sie als Kind gemeinsam mit ihrem Vater im Fernsehen den Begriff Menstruationsblut aufgeschnappt hat und nach der Bedeutung gefragt hat, konnte oder wollte er keine Antwort geben. Und selbst als junge Erwachsene wurde in ihrem Umfeld nicht offen über Menstruation gesprochen. Nachdem die Tatsache, dass die regelblutig weder giftig noch unheilbringend, zumindest in unseren Breitengraden, angekommen ist, ist die Autorin der Meinung, dass es nun dringend an der Zeit wäre, offen und ungeniert über das Thema zu sprechen. Ich zitiere, ja, ich ziehe gleich einen blutgetränkten Tampon aus mir heraus und stoppe den Blutfluss, indem ich mir einen neuen in die Vagina schiebe. Deal with it. Mit ihrem Buch richtet sie sich vor allem an Heranwachsende und will aufklären, Mut machen und Ängste nehmen. Ziemlich humorvoll räumt sie mit historischen Mythen auf und gibt Tipps zum Umgang mit PMS und Regelschmerzen. Und die biologischen Fakten rund ums Bluten bringt sie informativer und vor allem ästhetischer auf den Punkt als jedes Schulbuch. Teilweise finde ich es ein bisschen fast zu ästhetisch. Also ich finde ihr Handlettering und die Zeichnungen wunderschön, aber ich befürchte, dass das für die Zielgruppe ein wenig zu wenig niederschwellig ist die Umsetzung. Es fehlt auch ein wichtiger Hinweis in dem Buch, nicht alle, die menstruieren, sind Frauen und nicht alle Frauen menstruieren. Aber abgesehen von diesen zwei Schwachstellen finde ich das Buch ein wichtiger und gelungener und vor allem schöner Beitrag zur Enttabuisierung der Menstruation. Es ist ein wunderschönes und kluges Gesamtkunstwerk. Ein weiteres Buch, auch komplett in Rot gehalten, heißt Gut Tage, wie du die Regel geregelt kriegst. Die australische Moderatorin und Podcasterin Yumi Stiles hat sich für dieses Buch mit einer Public Healtherin zusammengetan, nämlich Dr. Melissa Kang. Und gemeinsam haben sie einen ultimativen Ratgeber für jene, die kurz vor ihrer ersten Menstruation stehen oder schon regelmäßig bluten, geschrieben. Die beiden kennen sich diesbezüglich mit Ängsten und Unsicherheiten aus. Also die Autorin bekam damals wortlos eine Broschüre in die Hand gedrückt und die Melissa hat sich mit ihrer Mutter ein einziges Mal über die Regel unterhalten. Später wurde ihnen klar, dass es vielen Mädchen auch heute nicht anders geht und so haben sie sich zur Aufgabe gemacht, das Thema zu entmystifizieren und enttabuisieren. Die Yumi Stiles klärt in ihrem Podcast frei und ungeniert darüber auf und die Melissa wurde mit ihrer Dolly Doctor Kampagne bekannt, in der sie die Fragen von jungen Menschen beantwortet hat und die fachkundige Ratschläge parat hatte. Für das Buch haben sie relevantes Fachwissen zusammengetragen und beantworten die Fragen, was muss in einem Periodennotfallkit, welche Menstruationsprodukte gibt es, was mache ich, wenn ich auf eine Übernachtungsparty eingeladen bin. Und auch, ich kann mit meinen Eltern nicht über die Regel sprechen, was kann ich tun? Was ist mit Sex während der Regel? Was bedeutet Periodenarmut? Und auch Endometriose und PCOS, was ist das? Und sie beantworten diese und viele weitere Fragen aus der Lebenswelten von den unterschiedlichsten Preteens. Das Buch ist humor- und lustvoll und immer auf Augenhöhe geschrieben und vermittelt einen super positiven Zugang. Es ist auf vielen Ebenen sehr inklusiv, also die abgebildeten Personen weisen allerhand Vielfaltsmerkmale auf. In einem Kapitel wird zum Beispiel auf Menstruation und körperliche Behinderung eingegangen. Ein anderes behandelt die Situation von Mädchen, die bei ihrem Vater leben. Ein ganzes Kapitel widmet sich Transidentitäten samt Erfahrungsbericht eines jungen menstruierenden Transmanns. Ansonsten ist in der Lektüre leider nur von menstruierenden Frauen und Mädchen die Rede. nicht-weibliche oder nicht-binäre Personen, die genauso die Regel haben können, werden somit sprachlich leider komplett ausgeschlossen. Aber auch dies gesagt, möchte ich das Buch trotzdem als wichtige Ressource empfehlen. Es ist nicht nur für Neu- und Baldmenstruierende spannend, sondern auch für Eltern und Bezugspersonen, die in ganz vielen Fällen wohl ähnliche Erfahrungen wie die Autorinnen gemacht haben und die selber erst einen positiven und zeitgemäßen Zugang zu dem Thema finden müssen. Das aktuell inklusivste und meiner Meinung nach das beste Sachbuch zum Thema Menstruation für junge LeserInnen heißt Mut zum Blut. Das wurde geschrieben von der Gründerin der Period Positive Initiative Jella Quint und illustriert von der Giovanna Medeiros. Und es ist im Zuckersüß Verlag erschienen und wurde auch bei der Herausgabe unterstützt vom Verein Feministische Medizin. Das Buch richtet sich an Menschen ab etwa 9 Jahren, die möglicherweise bald ihre erste Periode bekommen oder schon bekommen haben, aber auch explizit an alle anderen, die sich für das Thema interessieren. Schließlich haben alle Menschen mal in einem Uterus gewohnt und haben ein Recht darauf zu wissen, was da körperlich vor sich geht. Das Buch ist humorvoll, informativ und garantiert ohne Tabus. Es geht um alle möglichen Facts rund ums Thema. Und es erklärt, was im Körper vor sich geht, befasst sich aber auch zum Beispiel mit dem Periodenmanagement. So werden unterschiedliche Menstruationsprodukte mit ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt. Nachhaltigkeit ist da ein Thema. Und was ich besonders spannend fand, die Autorin erklärt ganz ausführlich, was es bei Zyklus-Apps zu beachten gibt. Zum Beispiel, dass die nicht einer Firma gehören sollten, die selber Menstruationsprodukte verkaufen will. Oder ein gewisses Geschlecht voraussetzt, in bestimmten Farben gehalten wird. Weiters werden sämtliche Mythen rund ums Thema Menstruation aus sämtlichen Kulturkreisen widerlegt. Auch diese Lektüre hilft, das Thema zu enttabuisieren und rüstet für einen positiven und selbstbewussten Umgang damit. Und es bestärkt Kinder und Jugendliche, mit ihren Gedanken und Gefühlen zur Menstruation offen und ohne falsche Scham umzugehen. Das wird ja auch Zeit. Zwei Belletristikbücher zum Thema habe ich auch noch gelesen und kann ich empfehlen. Eines heißt Eine Woche voller Erdbeertage und ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Manche Wissenschaftler waren eben der Überzeugung, dass Menstruationsblut giftig ist, sagt Papa. Noch bis in die 50er Jahre war das so. Es ist also kein Wunder, dass männliche Wissenschaftler, wettert Mama, das ist doch eine einzige patriarchale Verschwörung. Auch wenn es im Titel von Eine Woche voller Erdbeertage von Hormonen und anderen Katastrophen nur angedeutet wird, in dem Buch geht es um Menstruation. Regel, Monatsblutung, Periode, Besuch aus Moskau, Dolma Tesla, Salce Mioldu. Das ist türkisch, ich kann leider nicht türkisch. Die Autorinnen nähern sich dem Thema, über das gerade unter Jugendlichen leider noch immer zu viel Unwissenheit herrscht, angenehm unverkrampft an. Die 12 Kurzgeschichten sind abwechslungsreich und es sind allerhand Fakten und Informationen rund um den Zyklus verpackt. Doch es geht auch um Freundinnenschaft, erste Verliebtheit, lesbisches Begehren und eine schwierige Beziehung zu einer dementen Großmutter. Das Buch ist voller schöner Beiträge zur Enttabuisierung von Menstruation und vermittelt, dass es nichts Peinliches oder Negatives ist, zu menstruieren. Es richtet sich an LeserInnen zwischen 12 und 15 Jahren, vor allem an Mädchen. Im Buch Alles ganz normal stehen zwei Protagonistinnen im Mittelpunkt, die auf den ersten Blick ganz wenig miteinander zu tun haben. Die Camilla ist sehr belastet vom Tod ihrer Mutter vor 3 Jahren und sie ist mit ihrem Vater und ihrem kleinen Bruder und ihrer neuen Stiefmutter und deren Tochter zusammengezogen und musste die Schule wechseln. Sie fühlt sich einsam und unverstanden. Die Luna hingegen, bei der scheint auf den ersten Blick alles perfekt zu laufen. Sie heißt auf TikTok Lunatica und hat dort 1 Million Follower, bekommt Klamotten geschenkt im Laden und soll im Musikvideo ihres Lieblingsstars mitspielen. Aber auch ihr Leben ist nicht so schillernd, wie man glauben könnte. Von ihrer aktivistischen Künstlerinnenmutter hält sie diese Karriere nämlich lieber geheim und der Papa tobt sich gerade am Ende der Welt aus. Als die Camilla neu in Lunas Klasse kommt, sprechen die beiden kaum miteinander, sie haben einfach nichts gemeinsam. Bis zu dem Tag, an dem ein Video von Camilla indem sie über ihre Regel spricht, gegen ihren Willen online und viral geht. Die Dynamik, die als Folge daraus entsteht, ist stark, was durchaus in Mobbing enden könnte, führt zu Zusammenhalt und starken Allianzen. Wir müssen nicht um jeden Preis Freundinnen werden, wir müssen uns nicht um jeden Preis toll finden, aber wir wollen uns respektieren, unsere Stimme erheben und zusammen kämpfen, sagen sie. Es ist ein erfrischend feministischer Roman über nicht nur Mädchensolidarität und die Normalisierung der Menstruationsblutung irgendwo zwischen TikTok und Klassenzimmer. Selma Küsse Kuddelmuddel ist der erste Roman, den die Sozialpädagogin und Bloggerin von Little Feminist Blog Laura Melina Berling geschrieben hat. Das Buch richtet sich an Heranwachsende und im Mittelpunkt der Geschichte stehen die 12-jährige Selma und ihre FreundInnen. In der Schule taucht eines Tages eine Liste auf, in der die Mädchen aus der Klasse auf einer Skala zwischen 1 und 10 aufgrund ihres Äußeren bewertet werden. Eins der Mädchen kann darauf nicht aufhören zu weinen, weil sie so eine niedrige Punkteanzahl bekommen hat. Und als jemand heimlich Bikini-Fotos von einer Mitschülerin verschickt, nimmt sich diese Girlgang vor, den Übeltäter zu stoppen. Weil sich die zuständigen Erwachsenen der Sache nicht annehmen, handeln sie selbst und das erfolgreich. In dem Buch geht es allerdings nicht nur um Freundinnenschaft, Solidarität und Selbstermächtigung, sondern auch um die körperlichen Veränderungen und weitere Themen, die in der Pubertät Fragen aufwerfen. Zusätzlich gibt es immer wieder großartig von Hanna Rödel illustrierte Infoboxen, zum Beispiel zu Brustwachstum, Periode und Hygiene, aber auch zu Küssen und Konsens. Und sämtliche in die Geschichte eingebettete Fakten, Hinweise und Anregungen kommen nie belehrend, sondern immer mit Gefühl, Leichtigkeit und auf Augenhöhe daher. Ich freue mich total, dass ich die beiden MacherInnen von Selma Küsse Kuddelmuddel für ein Spracheinterview gewinnen konnte und hoffe, mehr über dieses großartige Buchprojekt zu erfahren.
Sprachi-Interview.
Hallo Lina und Hanna. Mich würde vorab brennend interessieren, wie es zu diesem super progressiven, großartigen Buchprojekt kam. Wie habt ihr euch gefunden und wie war die Zusammenarbeit mit dem Verlag?
Hallo, hier ist Hanna. Vielen lieben Dank. Also Lina und ich sind schon seit einer Weile Freundinnen und haben uns vor Ewigkeiten mal kennengelernt, weil wir zusammen Roller Derby gespielt haben. Und vor einer ganzen Weile habe ich mal ein Logo für ihren Blog, Little Feminist Blog, erstellt und andere Grafiken. Und genau darauf ist unser Verlag, der Löckem Verlag, aufmerksam geworden auf unsere Zusammenarbeit und hat uns angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, auch in den Kinder- und Jugendbuchbereich einzusteigen und wir ja schön zusammenarbeiten können offensichtlich. Und die Zusammenarbeit mit dem Verlag dann war extrem angenehm. Wir haben sehr, sehr viele Freiheiten von vornherein gehabt. Die haben einfach nur gesagt, hättet ihr Lust, was zu machen? Daraufhin haben wir überlegt, haben wir Lust und wenn ja, auf was? Und haben sehr, sehr viel Zeit erstmal in die Konzeptphase gesteckt und uns überlegt, was könnten wir denn da machen, was uns ansprechen würde, woran wir Spaß hätten, was es irgendwie auch noch nicht gibt, was wir selber vielleicht als Jugendliche gebraucht hätten. Dann haben wir ein Manuskript erstellt, das dem Verlag geschickt und da nochmal so drüber gesprochen. Aber im Grunde lief die Zusammenarbeit sehr reibungslos. Die haben sich sehr viel rausgehalten und uns nur unterstützt, wo wir quasi Unterstützung gebraucht haben. Das war sehr, sehr schön und angenehm.
Ich finde ja, dass sich Bild und Text in dem Buch wirklich wunderbar ergänzen. Wie habt ihr hier zusammengearbeitet?
Hallo, hier ist Lina. Ja, erstmal ganz vielen Dank. Also Hanna und ich haben zusammengearbeitet ja von Anfang an dem Buch. Wir haben es schon so ein bisschen aufgeteilt, dass ich für den Text größtenteils zuständig bin und Hanna so genau für die Illustration und die Infoboxen. Und da haben wir aber immer wieder miteinander gesprochen, haben gefragt, hey, wie gefällt dir das? Haben zusammen die Figuren nochmal besprochen, ob die so passen, ob da zu viele Stereotype drin sein könnten, ob wir uns da reinversetzen können. Ja, wir haben auch unsere Pubertät so ein bisschen, sind wir gemeinsam durchgegangen. Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Ja, und das war wirklich toll, irgendwie da auch immer eine Ansprechpartnerin zu haben. Und ja, nicht so ganz alleine an so einem Buch zu schreiben, sondern da auch immer wieder irgendwie so ja, so ein gemeinsames Projekt daraus zu machen. Und das Buch funktioniert ja tatsächlich auch irgendwie nur in dem Zusammenspiel von Illustrationen und Text. Wir haben auch zusammengearbeitet, indem wir gemeinsam mit dem Verlag kommunizieren. Wir machen alle Veranstaltungen, so gut es geht, gemeinsam. Ja, und das ist ja auch relativ ungewöhnlich. Oft wird auch ein Text geschrieben und dann kommen so ein paar Illustrationen irgendwie dazu oder werden nochmal angefragt. Und wir haben aber wirklich das ganz gemeinsam so geplant, wie das funktionieren soll für uns beide. Und deswegen sagen wir, glaube ich, auch oft, wir haben ein Buch gemacht und nicht wir haben ein Buch geschrieben, sondern wir haben es halt beide gemacht. Es wurde geschrieben, es wurde gezeichnet, es wurde illustriert. Ja, und die Zusammenarbeit funktioniert irgendwie sehr gut. Wir haben, finde ich, beide eine sehr offene Kommunikation, auch wenn es uns mal nicht so gut geht oder wenn irgendein Termin nicht klappt, unterstützen wir uns da gegenseitig und das ist einfach sehr schön.
Würdet ihr euer Buch als Aufklärungsbuch bezeichnen?
Also ich sage immer, dass wir einen diversen feministischen Aufklärungsroman für Jugendliche gemacht haben, weil es ist ja schon ein Aufklärungsbuch, aber vor allem auch ein Roman für Jugendliche. Wir haben ja so ein bisschen die Zielsetzung gehabt, das Schambehaftete von dem ollen Aufklärungsbuch, was man, weiß nicht, mit 12, 13 von der Tante geschenkt bekommt, was viel zu unangenehm ist, in die Hand zu nehmen, so ein bisschen zu verstecken hinter so einer Geschichte und da die Hemmschwelle auch niedriger zu machen, dass man sich auch traut, diesen Themen zu nähern, ohne dass es halt direkt Aufklärungsbuch schreit, aber trotzdem ein Aufklärungsbuch ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir das in der Kombination mit den Infografiken und dem, dass diese Themen, die in den Infografiken behandelt werden, auch immer in der Geschichte eingebettet sind, sehr gut hingekriegt haben. Allerdings würde ich auch sagen, dass durch dieses Format der volle Umfang eines Aufklärungsbuches eben noch lange nicht erreicht werden kann, was aber ja auch gar nicht Sinn und Zweck unseres Buches ist, sondern es ist mehr so ein Einstieg in diese Themen. Das kann ein Gesprächsanstoß sein. Wir haben jetzt auch schon das Feedback bekommen von Eltern, die es genutzt haben, indem sie es erst selbst gelesen haben und dann ihren Kindern zum Lesen gegeben haben, wo man anschließend gemeinsam gut über die Themen anhand dieser Geschichte auch reden konnte. Also so war es auch mehr gedacht. Um wirklich ganz aufzuklären, fehlt, glaube ich, noch einiges an Informationen, die wir in diesem Buch eben gar nicht abdecken können und auch wollen.
Lina, du arbeitest mit Jugendlichen. Hast du das Gefühl, dass sich beim Thema Menstruation etwas bewegt hat? Vor allem, wenn du es mit deiner eigenen Jugendzeit vergleichst.
Genau, ich habe lange in einem Mädchen-Sternchen-Kulturzentrum gearbeitet. Mittlerweile bin ich in einem anderen Bereich, arbeite immer noch mit jungen Menschen, aber zu einem anderen Thema, obwohl wir da auch so reproduktive Gesundheit kommt schon auch immer mal wieder vor. Ja, ob sich was bewegt hat, die Frage zu beantworten ist nicht ganz leicht. Ich würde immer sagen, jein. Also einerseits gibt es natürlich viel mehr Informationen, irgendwie auch offene Informationen, an die man relativ leicht rankommt. Allerdings, ob man an die manchmal so leicht rankommt, wenn man Kind oder Jugendlich ist, ist auch wiederum schwierig. Die meisten oder viele, die ich kennengelernt habe, googeln noch nicht so selbstverständlich. Die machen zwar ganz viel mit dem Handy, aber jetzt mal googeln, Menstruation-Info, kommt eher nicht so vor. Es gibt natürlich Broschüren und so, aber es ist auch die Frage, wo bekommt man die dann, wenn man jetzt nicht in irgendeinem Jugendzentrum oder so ist. An Schulen bin ich auch so zwiegespalten. Es gibt einerseits total coole Projekte und engagierte Schulen, die einladen. Und andererseits, bei anderen wird auch berichtet, dass der Unterricht nach wie vor sehr technisch und die verstehen nicht so ganz, worum es geht. Und auch eine Freundin, die eine Tochter hat, hat mir letztens erzählt, dass das Arbeitsblatt, was ihre Tochter bekommen hat, irgendwie ziemlich falsch auch war, was so Vulva, Vagina und Benennungen anging. Und dass die Lehrerin da auch gesagt hat, sie haben einfach nicht so gutes Material tatsächlich. Ja, deswegen ist es irgendwie nach wie vor schwierig. Und wir haben ja jetzt auch schon Lesungen mit dem Buch gemacht und ich habe auch schon Workshops zu dem Thema gemacht. Und da kommen schon viele Fragen, wie kann ich schwanger werden, wenn ich meine Periode noch nicht habe? Können zwei Frauen ein Baby bekommen? Was mache ich bei Periodenschmerzen? Also da merke ich einfach immer wieder, der Raum fehlt, da irgendwie offen drüber zu sprechen. Das macht man in der Schule manchmal nicht so gern, mit den Eltern auch so semi und kommt ja auch sehr aufs Verhältnis an. Mit Freundinnen ist vielleicht auch peinlich. Deswegen denke ich, Es haben sich bestimmt Dinge verändert, aber es ist auch noch ganz viel Luft nach oben und es könnte noch sehr viel offener über das Thema gesprochen werden und es braucht nach wie vor Räume, um Fragen stellen zu können und ganz, ganz offen da auch Antworten zu bekommen. Und das ist auch ein sehr schwieriges Thema. Ich finde es auch als Erwachsene nicht ganz so leicht zu verstehen, was passiert da eigentlich, obwohl ich schon viel darüber gelesen und geschrieben habe. Und ich vergesse trotzdem immer wieder die Hälfte. Ja, deswegen, ich finde, da kann noch viel passieren, auf jeden Fall.
Habt ihr eigentlich in Wirklichkeit das Buch gemacht, das ihr als Jugendliche gerne selber gelesen und angeschaut hättet?
Tatsächlich ja, erwischt. Ganz genau das haben wir gemacht. Wir haben in der Konzeption anfangs sehr viel Zeit damit verbracht, uns darüber zu unterhalten, was wir für Bücher selbst früher gelesen haben. Und wir waren zum Beispiel beide Fans von der Freche Mädchenfreche Bücherserie. Das kennen vielleicht einige aus unserer Generation. Und haben uns aber dabei direkt erinnert, dass die sehr krass Stereotype reproduziert haben. Ich meine, es waren halt auch die 90er, da war das vielleicht auch noch ein anderes Thema. Aber auch ganz stark in diese Scham halt reingespielt haben. Also, dass da dann Klopapier mitgebracht werden musste und das war so das Schambehafteste, was es sein konnte. Und es wurde dann da so ganz witzig alles erzählt. Aber das hat ja auch vielleicht noch mehr dazu beigetragen, dass man im echten Leben sich dann für solche Dinge geschämt hat. Und wir wollten quasi eine modernere Version davon machen, die eher die Scham nimmt, anstatt sie zu reproduzieren. Und haben gedacht, dass es auch schön wäre, ein Buch zu haben, was genau diese Elemente eben verbindet mit dem aufklärenden Teil, dass das auch Freundinnenschaften gut darstellt und einen so richtig abholen kann. Und zwar alle Menschen und nicht nur weiße Cis-Mädchen, sondern möglichst divers auch ist, dass es ein höheres Identifikationspotenzial für Jugendliche gibt. Und wenn wir so eine diverse und feministische Repräsentation in dem Alter selbst schon gehabt hätten, hätte das uns, glaube ich, einiges an Schmerz und Scham ersparen können. Und das hoffen wir jetzt, der Generation mitgeben zu können. Außerdem muss ich aus einer gestalterischen, künstlerischen Perspektive noch hinzufügen, dass mir diese ganzen kritzelnden Elemente, die in den Infografiken sind oder die kleinen Zeichnungen, die alle paar Seiten verstreut sind, sowie die Chatverläufe, das sind so Sachen, die hätte ich, glaube ich, in dem Alter extremst gemocht. Also was sowas Persönliches hat und so eine kleine, also dieses Handgeschriebene und Handgemachte dadurch, ist was, was ich sehr viel Spaß dran hatte beim Erstellen. Und ich weiß, dass ich das in dem Alter, ich hätte das Buch, glaube ich, nicht mehr aus der Hand gelegt, muss ich ehrlich sagen. Was aber ja auch ein sehr schönes Gefühl für das eigene Projekt ist.
Danke fürs Zugast.
Erstmal ganz vielen Dank an dich, Carla. Erstmal für das Blurb, den Blurb, also diesen kleinen Text, der hinten auf dem Buch steht von dir. Dann danke, dass du es beim Missy Magazin eingereicht hast. Danke für diese Podcast-Option. Wir freuen uns da mega drüber. Wir freuen uns auch über alle Nachrichten und Rezensionen, die wir ansonsten bisher bekommen haben. Schickt gerne mehr Nachrichten. Wir beantworten alles. Wir freuen uns über alles. Und ja, ansonsten, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, lest es gerne, kauft es, verschenkt es, empfehlt es weiter. Und ja, wir freuen uns auch über Unterstützung. Also wenn ihr es einfach teilen wollt, das ist toll. Und dann, ja, vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Band 2 ist auf dem Weg. Ich schreibe gerade und Hannah geht bald in den Zeichenprozess und wir sind ganz aufgeregt und freuen uns schon.
Das war's mit einer ultrablutigen Episode vom Diverse Kinderbücher Podcast. Wenn ihr den gut findet, dann empfehlt ihn weiter, bewertet ihn gut auf sämtlichen Plattformen und was man halt so macht. Die Infos zu den jeweiligen Büchern findet ihr wie immer in den Shownotes oder unter Buch/Podcast. Da könnt ihr euch auch die Bücher nochmal genauer anschauen. Leseradero ist in 2 Wochen wieder am Start. Bis dahin!
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt-Original.